beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
In der Religionsarbeit, 6. Klasse, ist das Thema Islam dran. Eine Frage war gewesen: Wohin wenden sich die Moslems 5-mal am Tag? Der Schüler schrieb: Sie wenden sich 5-mal am Tag Richtung Neckar. Eine Antwort, bei der man feststellt, da hat jemand ein paar Wochen lang etwas falsch verstanden. Mekka kannte er vermutlich nicht, also sagt er, das kann nur der Neckar sein. Das war seine Logik, mit der der Schüler sich das versuchte zu merken. Die Frage ist, könnte uns das vielleicht in der Beziehung zu Gott manchmal genauso gehen? Wir verstehen vielleicht manche Dinge nicht oder sie sind uns fremd. Und nach unserer Logik ordnen wir das so ein, was wir kennen. Unseren Blick, unseren Blickwinkel. Aber wir müssen irgendwann feststellen, das stimmt nicht. Da passt etwas nicht zusammen. Wenn wir Gott in unsere Logik einordnen, wird er sich dem entziehen. Er entzieht sich unserem Zugriff, unseren Festlegungen. Unsere eigene Logik, selbst wenn sie geistlich zu sein scheint, geht nicht auf. Das fordert uns als Nachfolger in ein sehr erwachsenes Christsein hinein, das sehr anspruchsvoll werden kann. Und ich möchte euch heute dazu eine Geschichte erzählen, die vor mehr als 3000 Jahren passierte, die gern beim Bibellesen überlesen wird, aber doch so wichtig ist für die Fragen unseres Lebens und Glaubens. Es geht um die Geschichte aus 2. Samuel 7, Verse 1 bis 12. In diesem Kapitel wird etwas formuliert, was so überraschend ist, dass jeder, der biblisch denken möchte, es kennen sollte. Stellen Sie sich vor, die Karte ist schon da, wunderbar. Da ist Ägypten, hier unten im Süden. Und da ist der See Genezareth. Sie sehen das gut, ihr kennt euch aus. Und da der Jordan, da das Tote Meer und in der Mitte, auch als Stern zu sehen, Jerusalem. Das sind die Nordstämme. Und das sind die Südstämme Israels. Denn zu dieser Zeit war Israel in zwei Teile geteilt. David war König geworden. Man kann das sehr ausführlich nachlesen in den Kapiteln davor. Und nun wollte er beide Stämme wieder zusammenbringen. Das war die große Aufgabe seines Königtums. Und David war... Er war schon raffiniert gewesen, unglaublich. Er war ein sensibler Mann und trotzdem auch ein knallharter Politiker. Das muss man aus heutiger Sicht schon so sagen. Ich vermute mal, Frau Merkel hätte einiges von ihm lernen können. Auch unser Herr Steinmeier könnte gut in seine Schule gehen. David hat sogar auch noch gedichtet. Dieser David hat sich eine Burg genau auf der Grenze der beiden Stämme besorgt. Und dann kaufte er nach und nach Jerusalem auf, diesen kleinen, damals völlig unbedeutenden Flecken, und machte seine Hauptstadt daraus. Er ging in keine der beiden Hauptstädte von Juda oder von Israel, nein, er gründete eine neue Hauptstadt. Er hat das ganz bewusst gemacht. Und damit hatte er die Nordstämme im Norden und die Südstämme im Süden. Und nun überlegte er, wie kriege ich die Wiedervereinigung hin? Wie kriege ich die Wiedervereinigung hin? Also es wäre so, als wenn Frau Merkel sich Gedanken machen würde, wie kriege ich jetzt die Völker des Ostens und des Westens um Berlin drumherum gruppiert? Also Berlin liegt in der Mitte von Europa. Für die Russen ist Berlin die westlichste Stadt, für die Amerikaner ist Berlin die östlichste Stadt. Und jetzt kalkuliert, würde sie kalkulieren, wie mache ich das jetzt? David hat sich das ungefähr so gedacht. Jetzt hatte er die Nordstämme und die Südstämme einigermaßen zusammen. Das Ganze war halbwegs befriedet. Es gab nämlich immer wieder Kämpfe, die Israel zerreißen und zerstören wollten. Was macht er jetzt? Und ich lese aus unserem Bibeltext 2. Samuel 7. Als nun der König in seinem Hause saß, man stelle sich vor, Bundeskanzleramt, und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor all seinen Feinden umher, sagte er Nathan, das war der Hofprediger dort, Nathan, kann man sich vorstellen, kommt angeschlurft in seinem Talar, verbeugte sich dreimal vor ihm und Nathan kam gar nicht zum Reden. David legte sofort los, siehe doch, ich wohne in einem Zedernhaus. Ich wohne gut. Und die Lade Gottes? Die Lade Gottes, das waren die 10 Gebote. Und alles, was die Juden drumherum glaubten, das war unter Zeltdecken, unter Teppichen verstaut. Und da ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Hause Obed-Edom. Diese Lade hatte David zu sich geholt. Mit Freuden steht da. Er wollte natürlich den Segen Israels auch in Jerusalem haben. Heute würden wir sagen, David hat sich die Weltaktien geholt. Die brauchte er als Politiker. Und da sie einhergegangen waren mit der Lade des Herrn, 6 Gänge, opferte man einen Ochsen und ein Schaf. Das war ein riesiges Fest. Als sie diese Lade Gottes geholt haben, David wollte die Segensgeschichte Israels in seiner Hauptstadt haben. Das wäre so, als wenn wir die Kaiserkrone von Wien hier in die Friedrich-Ebert-Straße holen würden. Stellen Sie sich das mal vor, die Kaiserkrone von Wien. Da wäre was los. Und David sagte, ich hole jetzt diese Segensgeschichte zu mir. Und zu Nathan sagte er, siehe doch, ich wohne in einem Zedernhaus, herrliches Haus, und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken. Mehr sagt er gar nicht. Nathan ist begeistert. Er weiß, jetzt wird er Oberhofprediger. Und er sprach, Nathan sprach zum König, wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, das tue. David, ich merke, du willst einen Tempel bauen. Du willst, dass alle Völker hierher kommen und du holst den Kultmittelpunkt Israels hier nach Jerusalem. Wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, das tue. David, du bist wunderbar. Der Herr sei mit dir, so ungefähr. Ohne nachzufragen, natürlich dachte er, Gott kann doch nur dafür sein. Vers 4. Und in der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan. Geh hin und sag zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, solltest du mir ein Haus bauen, du, David, dass ich darin wohne? David, du mir, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Hause gewohnt seit dem Tage, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden? Und habe ich gesagt, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Darum sollst du so nun zu meinem Knechte David sagen, so spricht der Herr Zebaoth, ich habe dich genommen von den Schafhürden. Also, sie kennen die Geschichte. Weißt du noch, David, wo du herkommst? 1. Samuel 16. Weißt du noch, wie man dich auf den Feldern suchte, du kleiner Schafhirte? Du warst ein Junge von 16 Jahren. Weißt du das noch? Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk sein sollst. Und ich bin mit dir gewesen. Ich allein bin es gewesen. Wo du hingegangen bist, habe ich alle deine Feinde ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich, der Herr, verkündige dir, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Ich dir, nicht du mir. Wenn nun deine Zeit um ist, auf Deutsch gesagt, erstmal musst du abtreten. Und hier wird vom Sterben gesprochen. Du trittst erstmal ab, damit das ganz klar ist, David. Und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Reich bestätigen. Nach dir, David, nach dir. Und der wird so meinen Namen ein Haus bauen, und ich will den Stuhl seines Königsreichs bestätigen, ewiglich. Was nun? David will etwas tun. Das war seine religiöse Logik. Es gibt eine religiöse Logik, die fällt unter das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen. 2. Mose 20. David hatte eine Logik und machte sich ein Bild, wie das alles werden sollte mit seiner Hauptstadt, mit seiner Macht und seiner Wiedervereinigung. Aber Gott sagte, nein, deine religiöse Logik geht nicht auf. Das ist bis heute so. Bei uns geht sie auch nicht auf. Auch wenn du sagst, ich habe eine Vorstellung, so und so muss das doch gehen. Du kannst es machen, ja. Das Verrückte ist, du musst dir sogar ein Bild machen. Aber das hält nicht lange. Es wird zerstört. Ich weiß, wie das ist beim Thema Gemeindeaufbau. Da hat man ein Bild. Wir machen uns gerne Visionen, wie das denn alles werden soll. Und wir können das auch tun. Und wir können das auch machen. Es geht oft gar nicht anders. Aber das kann wieder zerstört werden. Und das ist schwer. Das tut weh. Auch wenn man im eigenen Leben sich versucht hat, man spricht heute gerne von Lebensplanung. Ich weiß gar nicht, wie man auf dieses Wort gekommen ist. Von Lebensplanung, Karriereplanung. Das kann man alles planen. Unter Umständen braucht man das auch. Aber man muss immer wieder dazu denken, die religiöse Logik geht nicht auf. Vielleicht geht es eine Zeit lang. Aber plötzlich kommt ein Nein, so nicht. Im Neuen Testament heißt es Kreuz. Gott durchkreuzt meine Bilder. Gott durchkreuzt meine Vorstellung, meine Bilder. Ich muss mir ein Bild von meiner Arbeit machen. Ich muss mir ein Bild von meinem Glauben machen. Ich muss mir ein Bild von meinen Freunden machen. Aber es gelingt nie. Es gelingt nie. Und ich weiß, wie das dann in der Beratungsarbeit ist, wenn es dann gescheitert ist. Und ich kenne den Schmerz. Ich weiß, wie das wehtut, wenn man in der Luft hängt und nicht mehr weiter weiß. Da gibt es manchmal so eine innere Gehässigkeit. Da meint man immer, die Mitmenschen wären schuld. Die anderen sind schuld, die Gemeinde. Am besten noch der Pastor, die Ältesten. Die Gemeindeleitung, die sind schuld, dass das einfach nicht klappt. Aber stell dir vor, es ist Gott selbst. Gott macht ein Kreuz durch diese Pläne, die so gut gedacht waren, die so ausgefeilt waren, wo man sagen muss, das kann doch Gott nur wollen. Aber es klappt nicht. Und das ist schmerzvoll. Das fordert uns in unserem Christsein sehr heraus. Das fordert uns zu einem erwachsenen Christsein heraus. Das lässt sich nicht so einfach mit diesem und jenem lösen, sondern das fordert uns in einen Glauben hinein, der tief gegründet ist. Aber wie kommt das? Was ist da los? Diese Bilder, die wir uns machen, entstehen in der Entzweiung. Alle religiösen Bilder entstehen in der Entzweiung. Sie können nicht wahr sein. Jedes religiöse Bild, das du dir schaffst von Menschen, von christlichen Vereinen, von Kirchen, von Orden, jedes religiöse Bild, das du dir machst, müsste versehen werden mit einem Sternchen, bei dem steht, in der Entzweiung gedacht, also niemals wahr. Du kannst nicht anders, du musst denken, du musst träumen, aber immer dazu schreiben, in der Entzweiung gedacht. Glaub bloß nicht, all das, was ihr da tut, das bleibt für immer. Glaub das bitte nicht. Das hat mit religiöser, göttlicher Logik zu tun. Das steht gegen meine Logik. Steht gegen unsere Logik. Die menschliche Logik will Gott in einen bestimmten Gedanken, in ein bestimmtes Gehäuse einfangen und ihn festlegen. Aber Gott sagt, da mache ich nicht mit. Nicht mit mir. Ich lasse mich nicht festlegen, auch nicht in deine Bilder. Du meinst das ja gut, David. Du hast das gut gedacht. Aber das wird nicht gelingen. Wer glaubt, muss wissen, dass er in der Entzweiung glaubt. Wer sich Bilder macht, muss wissen, dass sich Bilder in der Entzweiung immer wieder zur selbst zerstören. Sie werden nicht gelingen. David, deine Logik läuft nicht. Deine Bilder werden sich nicht durchsetzen. Nicht du baust mir, sondern ich baue dir ein Haus. Und zwar, wie ich mir das denke, sagt Gott. Und vor allem nicht mehr zu deinen Lebzeiten. Nicht mehr zu deinen Lebzeiten. Danach, David. Stellen Sie sich diesen Schock bei David mal vor. Das Gesicht von David hätte ich gern mal gesehen. Stellen Sie sich vor, Nathan kommt morgens zur Audienz. Steht da, also steht jetzt nicht in der Bibel, aber ich habe mir das mal vorgestellt. Nehmen wir jetzt ein bisschen Fantasie und malen uns das nochmal aus. Da kommt Nathan herein. David, Gott hat mit mir gesprochen. Gott, ach ja, dem wollte ich gerade ein Haus bauen. Lass das. Gott hat gesagt, erst wird gestorben und dann baut er dir ein Haus. Wie bitte? Was? Da habe ich ja gar nichts mehr davon. Gott hat gesagt, erst wird gestorben und dann baut er dir ein Haus. Ja, und mit wem? Mit deiner Nachkommen. Meiner Nachkommen? Ja, wer soll das denn sein? Salomo oder? Und Salomo hat gebaut. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass alles wieder abgebaut wurde. Wir machen einen Streif durch die Geschichte Israels. Ganz schnell. Der Tempel war nicht gemeint, als Gott mit Nathan sprach. Das war gar nicht gemeint. Aber was war denn dann gemeint? Es wird einer nach dir kommen. Es wird einer aus deinem Geschlecht sein. Ja, aber wer denn? Doch Salomo oder Abschalom? Nein, das kann nicht sein. Nein, sagt Nathan, alle werden erstmal sterben. Aber wer denn? Wer wird aus meinem Geschlecht kommen, zu dem auf Gott und ewig sagt, dich bestätige ich? Wer wird das denn sein? David, ich weiß es auch nicht. Was macht Gott denn mit uns? Was will er denn? Oder Nathan, hast du dir das ausgedacht? Sei ehrlich. Nein, sagt Nathan, ich bin ja selber ganz durcheinander, ich verstehe das auch alles nicht. Aus meinem Geschlecht? Ja. Nach meinem Tod? Ja. Und jetzt müsste man eigentlich die ganze Geschichte des Davidshauses lesen. Nehmen Sie sich mal Zeit, heute ist ja Sonntag, da hat man für sowas Zeit. Bis dem letzten König die Augen ausgestochen worden sind. Und dann war Schluss mit dem davidischen Geschlecht, mit dem großen David. Es war nichts mehr zu sehen von diesem Glanz. Und jetzt machen wir einen ganz großen Sprung, 1000 Jahre später. 2. Samuel 7, 1000 Jahre später. Und als er aus Jericho hinausging, saß ein Blinder. Und Sie wissen, keinen Durchblick, konnte nichts sehen. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Er saß am Wege und bettelte. Was sollte man auch sonst machen als Blinder? Das war schlimm. Keinen Durchblick mehr haben, nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Als aber die Menge hörte, dass Jesus von Nazareth vorbeiging, fing er an zu schreien. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Hör auf mich, hör auf mein Leben, sieh doch, was los ist. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an und sagen, halt die Klappe, sei ruhig, nicht nochmal. Ja, was denn? Sag nichts mehr vom Sohn Davids. Das war kein beliebter Name zu dieser Zeit. Er aber schrie noch viel lauter, du Sohn Davids, kümmere dich um mich. Jesus aber blieb still stehen. Mitten im Trubel macht Jesus stille Zeit. Er stand still, wie vom Donner gerührt. Da war einer, der nannte den Namen Jesu. Der glaubte das, was in 2. Samuel 7 steht. Da kommt 2. Samuel 7 vorbei. Die Davididen waren alle ausgestorben. Die gab es überhaupt nicht mehr. Du Sohn Davids. Jesus aber blieb still stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du denn? Was erwarten Sie, was erwartet ihr vom Davids Sohn? Darf ich euch fragen, wenn ihr ganz still zu Hause seid, keiner ist da, ihr seid nur für euch da. Wenn ihr allein mit Gott seid und still werden würdet, heute am Sonntag ist die Chance dazu, der Sonntag ist dazu gemacht, was erwartet ihr vom Sohn Davids, vom Messias? Was erwartet ihr in der nächsten Woche von ihm? Habt ihr schon mit ihm darüber gesprochen? Und der Blinde sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, geh hin. Dein Glaube an den Messias hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Dazwischen liegen 1000 Jahre. Zwischen der davididischen Verheißung und Nathan, zwischen 2. Samuel 7 und diesem Augenblick. Was erwartet ihr von ihm? Werdet ihr es wagen, zu ihm sagen, dass ich sehend werde? Dass ich sehe, was eigentlich los ist mit meinem Leben? Dass ich etwas sehe, was ich bisher völlig übersehen habe oder was ich gar nicht sehen wollte? Dass ich etwas sehe, wofür ich bisher blind war, oder dass ich endlich etwas einsehe. Das erwarte ich von dem Messias. Ich möchte mit euch gemeinsam beten. Gott Vater, deine Gedanken sind so viel höher als unsere. Wir loben dich für die Geschichte mit deinem Hause Israel, mit dem Hause Davids, das du mit Jesus vollendet hast. Ich danke dir, dass du uns mit hineinnimmst in diese Geschichte. Ach Herr, unser Gott, hilf uns. Hilf bitte den Menschen, dass sie, wenn sie sich ein Bild von dir gemacht haben, dass sie es loslassen können, um dir als dem lebendigen Gott zu folgen. Schenk uns den Mut, die Bilder loszulassen, die wir uns von anderen Menschen gemacht haben, damit wir einander in Freiheit und Liebe begegnen können. Vater im Himmel, wir bitten dich für die Menschen, die dein Handeln gerade nicht verstehen. Lass sie deine Treue spüren. Wir denken an all die verfolgten Brüder und Schwestern in der Welt, besonders im Iran, im Irak, in Syrien, in Nordkorea und auch in der Türkei. Bewahre sie, stärke sie und tröste sie mit der Kraft deines Heiligen Geistes, wenn all ihr Leben, das sie bisher hatten, gerade durchkreuzt wird. Herr, du unseres Lebens Kraft, wir bitten dich für alle Menschen, die gerade nicht durchblicken. Öffne ihnen die Augen für deine Wege mit ihnen, dass sie neuen Mut und neue Hoffnung schöpfen. Jesus Christus, du Sohn Davids, wenn unsere menschlichen Pläne und Perspektiven durchkreuzt werden, kommst du in unser Leben und lässt Neues bei uns wachsen. Herr, wir wollen dir das in dieser Stille hinhalten, diesen blinden Fleck unseres Lebens, mit aller Entzweiung, allem Scheitern, damit du uns neu sehen lässt.